Greenologen-Pet-Panel. Green Up Your Footprint. Marken, Menschen und Märkte grüner machen.
Wann wird aus einem Nebenstromprodukt ein Abfall? Also es ist so, dass die Worte sehr oft irreführend miteinander verwechselt werden oder synonym verwandt werden. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen einzigen Abfall mehr. Selbst wenn das Gehirn der Rinder verbrannt wird, ist es trotzdem ein Rohstoff, der eben die Verbrennung fördert.
Hallo Klaus, wie geht's dir?
Danke. Hallo zuerst mal an unsere Hörer. Ich bin fit, wir freuen uns. Ich bin nächste Woche, darf auf der Nordic Pet Food Konferenz referieren, bin dort Keynote Speaker. Bin sehr dankbar, war auch überrascht über die Zukunft der Hundeernährung und welches die Next Generation Pet Food aus meiner Sicht ist. Von dem her, aktuell bin ich in freudiger Erwartung.
Die Nordic Pet Food, was ist das? Was ist das für eine Veranstaltung?
Die gibt es seit genau 10 Jahren. Das ist 10-jähriges Jubiläum. Hat sich so ein bisschen entwickelt im Schatten der, kleineren, wollte ich gerade sagen, der Konferenzen, die auf dem Kontinent passieren, ist, wie der Name schon sagt, oftmals in Skandinavien und es kommen zusammen das gesamte Who is Who der Pet-Branche, hauptsächlich Produktmanagement, Sourcing, Rohstoffe, das ist so der Table.
Mhm. Und wie viel Auswirkungen hat das so bis jetzt gehabt in den letzten 10 Jahren, das, was dort besprochen worden ist?
Also das Schöne ist, dass die Frau, die das organisiert, die schaut wirklich ganz gezielt, dass, ich will nicht sagen Leute wie ich, aber grundsätzlich sehr innovative, eher, früher hätte man gesagt Querdenker, wie nennt man die heute, Innovationsdenker, zu Wort kommen. Und sie ist sehr auf Nachhaltigkeit bedacht, das heißt die Auswahl der Referentinnen ist dann ganz klar im Bereich Innovation, Futter neu denken und zukünftige Ressourcen besser einsetzen. Und die Auswirkung ist eindeutig, jedes Jahr mehr Teilnehmer.
Aber da bist du ja genau richtig ausgewählt als Keynote Speaker, ne? Als der Grenologe und derjenige, der momentan ordentlich alles aufmischt. Also von daher ist das ja nicht verwundernswert, oder?
Aktuell bin ich nur aufgeregt. Mal schauen.
Das glaube ich dir. Das wird mit Sicherheit auch noch viel Vorbereitung, denke ich mal. Ne? Ja, ja. Ist ja so etwas überraschend gekommen. Aber du bist sowieso gut vorbereitet. Das kenne ich ja. Naja. Unser heutiges Thema ist From Nose to Tail. Ein frommer Wunsch oder schon Realität? Ja? Ist die Zutat Fleisch nur ein Marketing-Gag der Industrie? Wann wird aus einem Nebenstromprodukt ein Abfall? Woran erkennt man schlechte Proteinqualitäten am Tier? Sehr spannend. Und haben wir in 10 Jahren noch genug Fleisch und tierische Nebenprodukte für all das Petfood, was noch benötigt wird? Deine These ist, tierische Proteine sind immer nachhaltig, weil sie der Abfall der Schlachthäuser sind und sonst vernichtet würden. Das ist deine These und wir sprechen heute darüber. Hast du da schon irgendwas zu sagen zu?
Also ist einer meiner vielen Herzensthemen, vom Nose to Tail. Ich bin mir sicher, die Zuhörerinnen wissen, hat auch was mit Green Deal zu tun. Green Deal ist das, was die EU-Kommission vor Jahren schon als Guideline vorgegeben hat. Da fallen verschiedene Gesetze darunter oder Verordnungen, unter anderem das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, aber jetzt auch das Entwaldungsgesetz. Und sie haben das klare Ziel formuliert, from nose to tail, die vollständige Verarbeitung der Tiere. Also der tierischen Produkte, was auch immer das ist.
Findet das denn wirklich statt? Findet das wirklich statt in unseren Schlachthäusern?
Also ich kann definitiv sagen, weil ich habe doch recht gute Kontakte. Gerade vorhin habe ich noch ein sehr intensives Gespräch gehabt mit einem Zulieferer, also einem Riesenkonzern, der auch große Schlachthäuser managt. Originalaussage, 98% der Rinder, in dem Fall waren es Rinder, werden komplett verwertet. Es gibt nur noch 2% Abfall und das ist das, was verbrannt wird. Und ehrlicherweise, es ist sehr ähnlich zu Huhn oder Schwein. Da habe ich noch keine Zahlen, aber es findet auf jeden Fall statt. Jetzt ist die Frage aber, für was und mit welcher Wertschöpfung wird das verwandt? Früher war es so, bis vor 2 Jahren, ich weiß gar nicht, wann genau die afrikanische Schweinepest angefangen hat zu wüten, haben wir ganz viele Nebenstromprodukte. Das waren zum Beispiel die Schweinefüße, die Schweineohren, die Ständer der Hühner, auch die Köpfe haben wir nach China exportiert. Das ist jetzt nicht mehr so. Da geht ganz viel ins Hundefutter rein. Dementsprechend, ja, also ich bin überzeugt davon, dass wir einen sehr, sehr hohen Verwertungsgrad haben. Wir müssen nur aus meiner Sicht noch mehr darauf achten, dass mehr in Petfood geht, weil, das ist die letzte Frage, die da quasi sich anschließt, wenn wir in Zukunft bei deutlich weniger Schlachtzahlen auch noch genug tierische Nebenprodukte für die Hunde haben wollen, müssen wir schauen, dass wir so viel wie möglich vom Tier für die Hunde und für die Katzen vorhalten.
Aber das bedeutet, du redest von den Nebenprodukten, du redest jetzt nicht vom Muskelfleisch, weil wir haben ja das Thema gehabt schon vorher in unseren Sendungen, Muskelfleisch muss nicht unbedingt ein Hund bekommen, muss nicht.
Jetzt sind wir genau bei dem Punkt, wo ich sein wollte. Also wann wird aus einem Nebenstromprodukt ein Abfall? Also es ist so, dass die Worte sehr oft irreführend miteinander verwechselt werden oder synonym verwandt werden. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen einzigen Abfall mehr. Selbst wenn das Gehirn der Rinder verbrannt wird, ist es trotzdem ein Rohstoff, der eben die Verbrennung fördert. Ich glaube, dass wir in Anführungsstrichen wirklich nur von Nebenstromprodukten reden sollten. Und wenn ich jetzt Muskelfleisch anschaue, dann muss man da unterscheiden zwischen den Edelteilen wie Filet oder Steak oder anderes, was eben zu Schinken oder anderem verwertet werden kann. Und dem, was dann eben als Abschnitte übrig bleibt, was auch immer die Abschnitte genau beinhalten, sicherlich auch mehr Sehnen und Bindegewebe. Und dann last but not least, das, was nachher vom Knochen abgelöst wird durch die Mechanical Deboned Meat, das heißt also das Separatorenfleisch. Und alle Varianten haben eine Existenzberechtigung und es gibt da nichts wirklich Schlechtes für die Hunde. Was wir aber eindeutig haben, und das ist das Problem, ist die Bewerbung mit dem Filet, was leider massenhaft immer noch passiert. Und dadurch wird ein falsches Bild erzeugt. Also das heißt, die These, die du richtigerweise vorgelesen hast, das ist dann richtig, wenn wir wirklich nur die Sachen, die sonst vernichtet würden, dem Tier geben. Dummerweise ist das nicht mehr so.
Ja, wenn ich mir die Werbung angucke, das ist ja auch eine Sache vorhin gewesen, die ich vorgelesen habe, ne, ist die Zutat Fleisch nur ein Marketing-Gag der Industrie. Wenn ich mir das angucke, ich gucke wirklich auf sag mal, Mittelpremium-Produkte oder Mittelprodukte drauf, preisig, dann gucke ich auf Premium-Produkte, auf Dosen drauf oder auf Tüten drauf und sehe meistens so Filetstücke. Das sieht wirklich appetitlich aus. Drehe ich das Ganze aber um und gucke in die Zusammensetzung, dann sehe ich, dass da in dem Moment gar nicht Filet drin ist. Ich sehe gar nicht, dass da wirklich so tolle, hochwertige Produkte drin sind, wie es draußen vorgegeben wird. Wenn ich dann reingucke, ich habe ein Beispiel nur, dann steht da drin frisches Tierwohlhuhn. Ja? Obwohl draußen ein Brustfilet gezeigt wird, ein schönes, sattes Bruststück. Und dann habe ich frische Tierwohlpute, ja. Aber dann die weiteren Sachen, die dann kommen, ist nicht mehr eindeutig, welches Tier denn da noch zusätzlich drin ist in den Nebenprodukten. Ein weiteres ist eine Dose, wo ein schönes Stück Rinderfilet drauf ist, ja, wo ich sage, wow, aber auf der Dose steht drauf, mit Rind. Dann gucke ich mir das an, mit Rind bedeutet ja irgendwas mindestens 4% bis vielleicht 32%, dass da Rindfleisch drin ist. Aber hier ist es dann tatsächlich so, dass dann der Rest nicht mehr zu dem passt und die restlichen Produkte, die dann letztendlich tatsächlich noch da sind, dann irgendwo Pansen, Euter, Leber, eventuell dann ganz hinten nochmal irgendwo steht 4 oder 5% Muskelfleisch, aber in einer Deklaration oder in einer Kategorie oder von oben nach unten, dass es an vierter, fünfter Stelle steht. Und dann ist es ja irgendwo etwas, wo ich sage, das, was draußen drauf gedruckt ist, ist ja eigentlich gar nicht drin.
Hm. Ja, also das ist echt ein Problem. Kann ich nicht anders ausdrücken. Und leider ist dieses Problem nicht, es ist hausgemacht. Also hausgemacht bedeutet, die Branche selbst hat sich durch in der Mangelung anderer Differenzierungsmerkmale immer mehr darauf spezialisiert, um nicht zu sagen gegenseitig hochgepusht, in der Auslobung von diesem Fleisch, von diesen Muskelfleischstücken. Erstmal muss ich mit dem Vorurteil aufräumen. Also das ist das gute Muskelfleisch und der schlechte Rest. Also es ist so, dass sowohl in Innereien, wo wertvolle Mineralstoffe, Spurenelemente drin sind, auch Vitamine sind da drin, zum Teil wesentlich höherem Gehalt als im Muskelfleisch. Und es ist in den Knochen natürliches, wichtig für die Hunde, nicht nur im Aufbau, sondern auch später wichtiges Calcium und Phosphor enthalten und Magnesium. Also von dem her, wir haben dort vom Nose to Tail, dieses Schlagwort, ist im wahrsten Sinne des Wortes auch das, was, ich glaube, da gibt es auch eine Fütterungsmethode, dass man Beutetiere quasi als das ganze Beutetier quasi dem Hund gibt. Ja, gibt es da wirklich Futtermittel, die das komplett abbilden? Ja? Gibt's das?
Nein, Futtermittel nicht, sondern da wird wirklich ein komplettes Tier, ein getötetes Tier wird dem Tier zur Verfügung gestellt. Ja? Da wird dann wirklich ein kompletter Hase reingeschnitten, Kaninchen, ja, oder was auch immer.
Okay.
Und dann kann das Tier praktisch ein bereits erlegtes Beutetier, also Aas, praktisch zerlegen. Das muss man feststellen. Das ist tatsächlich eine Fütterungsmethode.
Okay, also macht auch in gewisser Weise ein Stück weit Sinn, wobei ich immer der Meinung bin, du kennst mich als Kynologe, wir sollten, wenn schon ein Tier sterben soll wegen uns, dann sollten wir uns schon auch daran laben können, also wenn wir eben Edelteile daraus essen können, dann sollten wir es auch tun. Also ich, um deine Frage zurückzugehen, also ich glaube, dass wir vom Nose to Tail gut dran tun, erstmal alle Rohstoffe, alle Zutaten eines Tieres, also alle Rohstoffe, die aus einem Tier dann entstehen, gleich wert zu schätzen und dann eben auch richtigerweise einzusetzen. Also das heißt, fangen wir mit der Abbildung an. Die Abbildung wäre dann richtig, wenn eben auch noch Knochen drauf wären und wenn eben, wenn es ein Separatorenfleisch ist, auch das Hackfleisch dazu gezeigt würde und wenn eben die Innereien in der jeweiligen Zusammensetzung auch abgebildet würden. Das wäre richtig. Richtig ärgern tut mich, also das eine ärgert mich schon, aber richtig ärgern tut mich auch die Abbildung, die manche Mitbewerber oder manche Marktteilnehmer machen, dass sie dann quasi die ganzen Muskelfleischstücke noch mit leckerem Gemüse gepaart in so einer Art von Glas zeigen, wo ich dann sage, das entbehrt jeglicher Logik, ja. Und natürlich erst recht auch dem, was nachher der Kunde sieht, wenn er es aufmacht. Also ich glaube, dass der Erste oder diejenigen, die wirklich da auch mehr Wahrheit erzählen, sicherlich zu Beginn Probleme haben, langfristig, also Probleme der Akzeptanz und dass die Leute das verstehen. Aber wenn man dann mal den Durchmarsch gemacht hat, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in Zukunft ein Gamechanger sein könnte.
Ich sehe auch unglaublich oft solche Dosen, wo du dann siehst, dass da irgendwo, was weiß ich, zu 100% ein Tier auf abgebildet ist. Ne? Und es steht auf den Dosen drauf, 100%, was auch immer, Rind, Ziege, Lamm und. So, ich als, sag mal, Verbraucher, als Hundehalter denke, wow, da ist wirklich eine Fleischdose, ja, und da habe ich jetzt wirklich das drin. Dann gucke ich aber hinten drauf und stelle fest, da steht nur drauf 60%. Ja? Dann gucke ich aber drauf, was ist denn tatsächlich drin. Vorne wird wieder, ich wiederhole mich, ein tolles Stück Fleisch gezeigt, ja, wo du sagst, so, wow, das ist da drin, das muss mein Tier haben. Und dann gucke ich nach und dann steht dann irgendwo drin, okay, es ist zwar eine Ziege, es ist ein Lamm, es ist ein Rind, aber dann kommt eine Klammer und in der Klammer fängt man an mit Pansen. Ja, da kommt Lunge, da kommt Herz, da kommt Leber und da kommt Trinkwasser. Und wenn ich mir das angucke, ich habe 100% Dose, ich habe 60% Tier drin. Dann habe ich noch Leinöl drin, dann habe ich vielleicht noch Mineralstoffe drin. Was sind die restlichen 40%? Das kann doch nur Wasser sein. Ist das dann Wasser, was aus dem Fleisch kommt? Da haben wir ja auch, sagen wir mal, 75 bis 80% Wasseranteil drin. Oder ist der Rest wirklich nur Wasser zugesetzt zum Kochen?
das ist eindeutig auch in dem Gesetz vorgeschrieben, das ist Wasser zugesetzt zum Kochen, weil das native Wasser, also das, was im Fleisch enthalten ist, das ist Bestandteil der Zutat Fleisch und muss nicht extra ausgelobt werden. Es gibt dann nachher die Auslobung der Feuchte oder des Wassergehaltes des Gesamtfutters. Das wiederum beinhaltet natürlich auch das Wasser des Fleisches. Logischerweise, das wird addiert. Also, und es ist so, dass es nicht nur jetzt die böse, böse Industrie ist, das hast du auch nicht gesagt, ja.
Habe ich nicht,
die da jetzt quasi, um eben möglichst viel Geld zu verdienen, Wasser hinzufügt, sondern eine aus technologischen Gründen Pumpfähigkeit und auch der Verteilgenauigkeit und so weiter, ist es schon, auch kann es opportun sein, Wasser hinzuzufügen. Man muss immer dazu sagen, am Ende will der Kunde ja auch ein handhabbares Produkt, was er nicht noch weiter verdünnen muss oder so. Also verdünnen, es klingt so negativ, aber wo er nicht weitere Zutaten noch hinzufügen muss. Und jetzt ein reines Fleisch zum Beispiel hat einen Proteingehalt von 15% oder 17% oder was auch immer halt das Fleisch jeweils hat. Und das wäre viel zu viel. Ja, deswegen das in Anführungsstrichen noch mit anderen Zutaten runterzubringen, den Proteingehalt, das macht Sinn.
Auf alle Fälle. Das heißt also, das wäre dann durch das Wasser erreicht.
Unter anderem, es ist so, dass es vom Proteingehalt her absolut ausreicht, 50% Fleisch zu haben. Und dann ist eben die Frage vom Nose to Tail, also Fleisch beinhaltet, ja, muss man auch ganz arg aufpassen, Innereien sind kein Fleisch.
Innereien sind kein Fleisch. Es gibt auch diesen Streit immer wieder, ne? So Herz, ja, das ist ja eine Innerei, das ist ja kein Muskel. Ne? So, stopp, ich habe 3 verschiedene Muskelbereiche auf dem Herzen, genauso auf dem Magen, also auf dem Magen, ja, und ich habe natürlich den Herzmuskel, das ist quergesteiftes Fleisch, ein Muskel.
Das stimmt, ja. Also, ja, das stimmt. Und wir müssen, auf der einen Seite natürlich ist das auch keine Haarspalterei, sondern das ist einfach Gesetzestext, ja. Es gibt Fleisch und es gibt nicht Fleisch. Es ist sogar so, dass im Tierbereich, im TNP, im Kategorie 3 Material, also das, was für Hunde und Katzen vorbereitet ist, es eigentlich nur Proteine gibt. Es gibt gar kein Fleisch in dem Sinne. Es gibt Proteine. Deswegen ist ja auch der in den ganzen Trockenfuttern steht überall Protein, ja, Geflügelprotein und kein Geflügelfleisch, weil es ja auch nur Protein ist, meistens oder oftmals gemischt mit Knochen oder mit anderen. Also von dem her, da gibt es ganz viele Varianten. Leider Gottes gibt es nur ganz wenig Kläger und noch weniger Richter, die da auch für Ordnung sorgen, sondern es ist eher so eine Art Wild-West-Manier. Nicht, weil jeder alles tut, aber es gibt doch einige schwarze Schafe, die natürlich auch, auch das Wort Regionalität oder auch das, auch die Worte Tierwohl aus dem Rohstoffbereich her sehr weit auslegen, in ihrem Interesse. Ja? Also von dem her muss man ganz, ganz arg aufpassen, wie man quasi wirklich Produkte nicht nur bewirbt, sondern wie man als Endkundin eine bestehende Bewerbung bewertet.
Aber der Endkunde muss es erstmal verstehen und wissen, dass das so ist. Ich meine, er heute hört das hier im Podcast, ja, aber es ist ja etwas, wo die meisten gar nicht so drauf gucken. Die gucken ja tatsächlich, ja, hoher Fleischanteil, ja, frisch Fleisch, ja, und was weiß ich, 70% Frischfleisch auf eine Trockennahrung vorne drauf gedruckt. Da bleibt ja nicht 70% drin. Das ist ja weniger, was dann hinterher im Trockenzustand dann da ist. Und die meisten gucken auf Protein. Ne? Die sagen so, je höher die Proteinqualität ist oder je mehr Protein drin ist, desto besser ist es. Nur wir müssen gucken, in einem Trockenfutter ist immer ein höherer Proteingehalt angegeben als in einem Nassfutter, weil wir es umrechnen müssen.
Also da ist jetzt verschiedene Themen. Einmal, ich war ja am Wochenende auf der Endverbrauchermesse. Hochinteressant, eine Frau, die kam zu mir und sagt, haben Sie Biofleisch? Und dann sage ich nur, nee, Biofleisch haben wir nicht drin. Sagt sie, ja, aber sie kauft ja nur Biofleisch. Dann sage ich nur, was füttern Sie denn? Und dann kam raus, ich mache es kurz, dass sie aus Irland ein Produkt füttert, was bewirbt, dass nur irische Rohstoffe rein sind. Und dann und ich habe sofort auf der Produktseite nachgeschaut, da stand gar nichts von biologisch, gar nichts von organic, sondern die Frau hat es einfach, und ich sage keinen Vorwurf, rein interpretiert. Also da wird über das, das meinte ich mit Irreführung, ja, also da gibt es ganz, ganz viele Irreführende, auch das, dieses Thema, nur aus Schweden kommt das hormonfreie Futter. Also ganz klare Botschaft, es gibt nur hormonfreie Futtermittel, hormonfreie Fleischsorten, auch in Deutschland, weil es grundsätzlich verboten ist, Hormone zu füttern. Und natürlich gibt es natürliche Hormone, die auch in jedem Tier eine Rolle spielen, aber sie werden nicht künstlich zugefügt, ja. Und Antibiotika ebenfalls. Es gibt Gesetze, die ganz klar sagen, dass wir zuerst mal antibiotikafreies Fleisch haben, dass es zum Teil vielleicht auch da Übertretungen gibt, hat aber nichts damit zu tun, dass das Gesetz falsch ist. Also von dem her, wir haben da wirklich eine ganz klare Marketing-Unschärfe, ja, die gezielt ausgenutzt wird.
Aber Antibiotika haben wir heute ja immer noch die Diskussion, auch gerade bei den Tierärzten, ja, und wenn ich das so sehe, dass immer noch viel Antibiotika bei den Nutztieren eingesetzt wird.
Also hochinteressantes Thema. Dazu habe ich vorletzte Woche eine Reportage gesehen, die auch meiner Ansicht nach recht gut recherchiert hat. Erstens wurde der Antibiotikaverbrauch von Schweden im Vergleich zu Deutschland gesetzt und in der Tat ist es so, dass der Antibiotikaverbrauch in der Landwirtschaft pro Kilogramm erzeugtes Endprodukt ein Fünftel bis ein Zehntel von Deutschland ist. Also sie verwenden deutlich weniger Antibiotika.
Es ist das Tierschutzgesetz, was das vorschreibt auf jeden Fall.
Ne? Naja, es sind mehrere Themen, die da übereinander liegen, ja. Also das
ist das schwedische Tierschutzgesetz.
Ja und nein. Also man muss tierisch aufpassen, dass man das nicht fehlinterpretiert.
Das ist tierisch, auf jeden Fall tierisch.
Ja, tierisch aufpassen. Ich will es mal kurz auseinanderdröseln, vielleicht auch für unsere Hörerinnen interessant.
Ja,
dass die Abwesenheit von Massentierhaltung und damit auch eine deutlich geringere Produktivität in der Landwirtschaft, also sprich Ausstoß und Produktion von Fleisch, führt natürlich dazu, dass in der Summe wesentlich weniger Druck da ist, Keimdruck, Infektionsdruck. Also das heißt, allein die Tatsache, dass man eben keine riesigen Hühnerfarmen mit Hunderttausenden von Hühnern hat oder auch Mastschweinen mit Zehntausenden von Mastschweinen, führt natürlich schon zu einer Verringerung des Bedarfs, weil eben, und das ist halt auch Tatsache, wenn du einen Stall hast mit 10.000 Hühnern, 20.000 Hühnern, das ist nicht viel, und du hast da 5 kranke Tiere, dann musst du die alle behandeln, alle. Und kannst nicht sagen, ich habe jetzt eine Einzeltierbehandlung mit 3 Hühnern, das geht nicht. Also von dem her, erster Punkt ist, ja, grundsätzlich haben wir in Deutschland höhere Antibiotikaverbräuche. Aber man muss dazu sagen, dazu müssen wir dann nachher sehen, wie viel Fleisch muss in Schweden importiert werden, das habe ich noch nicht nachvollzogen, um den internen Bedarf zu decken, weil der Selbstversorgungsgrad mit diesem extensiv erzeugten Fleisch zu gering ist. Ich weiß sehr wohl, weil ich an der Schweizer Grenze groß geworden bin und sehr gute Kontakte in die Schweiz habe, dass die Schweiz zwar ein exzellentes Tierschutzgesetz hat, auch sehr wenig Einsatz von Antibiotika, aber Unmengen an Fleisch versteckt oder offensichtlich. Versteckt bedeutet in Hundefutter oder für Gastronomie. Das ist nämlich wird meistens auch nicht deklariert, transparent. Und auch regulär importiert Unmengen an Fleisch, was natürlich nicht dem schweizerischen Tierschutzgesetz entspricht. Von dem her muss man echt sagen, da wird auch ganz schnell in die Tasche gelogen.
Joe. Was heißt denn versteckt?
Versteckt bedeutet verdeckt, so ähnlich wie die Eier, die wir importieren. Wir hatten als erstes quasi die Käfighuhnhaltung bei Legehennen verboten und haben dann durch Rührei, also durch importiertes Rührei, Unmengen an Käfighuhneier importiert. Aus Tschechien, aus Polen. Passiert auch heute noch, weil zum Beispiel, sobald du ein verarbeitetes und zwischenverarbeiteten Rohstoff hast, musst du es nicht mehr deklarieren, woher du es hast. Und dann auch die zweite riesige Schlupfloch ist die Gastronomie, weil die Gastronomie ist aktuell noch befreit von der Verpflichtung zu sagen, woher das Fleisch kommt. Genauso wie auch Metzgereien das nicht deklarieren müssen, während in jeder SB-Theke eines Discounters findest du genau, wo es geboren, wo es gelebt hat und wo es gestorben ist. Also wir haben da noch ziemlich viele Schlupflöcher, durch die dann Importe von Fleisch durchschlüpfen können.
Okay, das heißt aber, das wäre ja genau eins von den Zielen, ja. Die ja bis 2030 eigentlich erreicht werden müssten. Das heißt, die Nachvollziehbarkeit, der Ursprung des Schlachttieres.
Du bist super. Also genau.
Aber, da habe ich noch, behalt den Gedanken. Ich stelle mir gerade vor, ich sehe so eine Fleischplatte, ne, die in so einem blauen Sack da kommt. Hast ja meistens, die kommt tiefgefroren an. So, kann ich genau nachvollziehen, wo diese ganzen Fleischsachen so zusammengekommen sind, die mir jetzt da als Hersteller von Hundefutter angeliefert worden sind? Weiß ich wirklich die Quelle?
Das ist mein, ich will nicht sagen täglich Brot, aber mein wöchentlich Brot. Also wir nehmen uns da jetzt noch 2-3 Minuten, weil das echt wichtig ist. Ja. Einmal ist es so, dass wir eine unglaublich gute gesetzliche Grundlage haben für die Nachverfolgung bis zum Hof, ja, also vom Schlachthof zum Hof. Also das dient der Seuchenbekämpfung, das dient der Klarheit über Warentransporte, über Tiertransporte. Also da gibt es eine sehr, sehr hohe Transparenz. Also der Schlachthof hat in der Regel bis auf die, also Filet runter, je nachdem, ob er noch selbst zerlegt oder nicht, also bis zum Zerlegebetrieb eine sehr gute Transparenz. Ja? Die Transparenz hört dann auf in dem Moment, wenn der Schlachtkörper zerteilt worden ist und es dann Edelteile gibt und Abschnitte, die dann eben ins Kategorie-3-Material fließen, nicht mehr in dem Humanbereich verbleiben. Solange der Humanbereich also bis zur Theke geht, kannst du über einen Code, und manche Lebensmittelhändler machen das auch, über einen QR-Code zumindest auf den Schlachthof referenzieren. Also du kannst dann, du weißt genau, dieses Stück kam von Schlachthof XYZ. Im Kategorie-3-Material vom PET, und das habe ich vor 2 Stunden mit einem großen, ganz großen internationalen Konzern diskutiert, ist das noch nicht so. Kategorie-3-Material ist weder verpflichtend zurückzuverfolgen, also zum Schlachthof schon, aber sicher nicht weiter. Noch ist es aktuell so, dass es eine Folge wäre ja, dass es dann getrennt wird und der Petfood-Hersteller hätte dann eine Chance, darauf zu labeln. Wenn du natürlich jetzt von einem Schlachthof, um das ein bisschen aufzulösen, wenn da steht frische Landpute oder sowas aus einer gewissen Region, wenn da natürlich ein Schlachthof ist und der schlachtet am Montag nur Puten aus dieser Region, dann hat er die Nachvollziehbarkeit, wenn er diese Nebenstromprodukte direkt dem Petfood-Hersteller liefert. Aber in dem Absolut. Moment, wenn du anonymisiert von internationalen Händlern solche Produkte kaufst, ist es durch, ist vorbei. Ja,
ja, aber das meinte ich, aber dann kann ich es ja nicht mehr nachvollziehen.
Und spätestens, und das muss man auch dazu sagen, wir haben da eine ganz große Diskrepanz in den Bedarfen. Und zwar, wenn jetzt ich ein Petfood-Hersteller bin, dann will ich standardisierte Ware. Die muss ich auch haben, weil ich kann ja nicht permanent jedes Rezept anpassen für das Produkt, was ich gerade als Rohstoff bekomme. Also mal kriege ich, mal im Sommer zum Beispiel, das ist ein ganz klassischer Fall, im Sommer wird mehr Schnitzel und mehr Grillware produziert. Dann gibt es andere Nebenstromprodukte wie im Winter oder wenn zum Beispiel die Pelztierfarmen, die Pelztiere werden mit Schlachtnebenprodukten gefüttert, wenn die zum Beispiel kurz vorm Schlachten stehen, kriegen die ganz andere Zusammensetzung, hochwertigere Proteine und dann gibt es eine Auswirkung auf die Rohstofflieferungen an die Petfood-Hersteller, die sie ausgleichen müssen. Und was hat es jetzt mit dem vorherigen zu tun? Dann ist ganz wichtig, dass die großen Rendering, also die großen Hersteller von Schlachtnebenprodukten, verschiedene Rohstoffe haben, die sie miteinander egalisieren können und dadurch auch ein stabiles Produkt in Fett und Eiweiß und Asche der Industrie zur Verfügung stellen können.
Okay. Kommen wir zurück zu einer Aussage, damit wir nicht zu tief reingehen, was du vorhin gesagt hast. Es wird nicht mehr von Fleisch gesprochen, sondern es wird von Protein gesprochen. Woran erkenne ich denn eine schlechte Proteinquelle am Tier? Eine schlechte Qualität?
Ja. Also du hast vorhin zusammen genannt die Proteinhöhe. Also die Leute achten auf, also es wird auch ganz viel, übrigens by the way, ja, also ich weiß, jetzt lenke ich ein bisschen ab, aber wenn du mit anderen Leuten redest, woher die ihr Fleisch beziehen, dann sagen die, ja, ich achte da auf Qualität und so, ja. Dann sage ich nur, was ist denn für dich Qualität? Ja, ich gehe zum Metzger nebenan. Dann sage ich nur, was ist denn für den Metzger Qualität? Ja, das ist doch Metzgerqualität und so.
Ich weiß, Metzger ist ein Stempel, das ist meine Qualität. Metzger
ja, aber, Qualität. Aber eigentlich gibt es ganz unterschiedliche Dimensionen. Es gibt die Dimension der Herkunft, also ist es aus der Region, musste das Tier weit transportiert werden oder nicht. Es gibt die Dimension des Schnittes, also sprich der hochwertigen Proteine und am Ende des Tages natürlich auch der Anteil von Asche, meistens sind das Knochen oder Bindegewebe, was dann einfach einen höheren Mineralstoff Mineralstoffgehalt oder Spurenelemente hat.
Rohasche, ja.
Ja, genau. Und jetzt zu deiner Frage zurück. Also genau dasselbe wie im menschlichen Bereich, im Humanbereich, trifft es auf den PET-Bereich zu. Es gibt eine Mindestproteinverdaulichkeit, die bei anerkannten Rohstoffen eigentlich auch immer eingehalten werden muss. Das ist zum Beispiel 90%. Zwischen 88 und 92 oder sowas gibt es eine Bandbreite. Und
94 kenne ich.
Und, ja, 94, ja. Je nachdem, was du halt hast für einen Rohstoff. Und dann gibt es aber, und das muss man schon noch dazu sagen, es ist nicht automatisch immer das Beste, je höher etwas ist, mal abgesehen davon, dass das auch sehr schwierig ist, das überhaupt festzustellen. Also das ist nämlich meistens ein In-vitro-Versuchsergebnis und nicht in vivo. Also nicht am Tier, weil das auch gar nicht erlaubt ist, beziehungsweise sehr schwer ist zu machen, sondern es ist eher eine Laboranalyse, die natürlich auch nur eingeschränkt verallgemeinerbar ist. Und dann ist es so, dass wir Menschen ja auch manchmal einfach Bindegewebe zu uns nehmen, manchmal sogar gerne, weil es auch schmeckt, ja, wenn man Schweinebauch essen oder sowas oder anderes. Der Hund kann da und jedes Lebewesen kann sehr gut unterteilen und natürlich führt es auch nicht gleich zu irgendeiner Depression oder sowas, also in der Verdaulichkeit, wenn da mal ein bisschen schlechteres Protein drin ist. In der absoluten Höhe aber muss natürlich schon ein Mindestproteinanteil da sein, der dann abzüglich der nicht verdaulichen Proteinmenge eben zu dem verfügbaren Protein führt. Und das Tier hat einen Proteinbedarf pro Kilogramm Lebendgewicht von x Gramm und das muss erfüllt werden. Und jetzt dann zu deiner Frage zurück, jetzt bin ich dreimal um den Block gelaufen, tut mir leid. Du erkennst es sofort, also ziemlich schnell an der Verdaulichkeit, sprich an dem Kotabsatz, wie klein, wie groß ist er schmierig oder nicht schmierig, ist er verfärbt oder nicht, wobei das noch nicht automatisch gleich heißt, dass alles schlecht ist, sondern das heißt nur, dass einfach eine Umstellung im Körper entsteht und besteht. Und dann der andere Punkt ist natürlich die Menge an Futter, die ich brauche, um das Tier in dem Gewichtsmodus zu halten, den das Tier eben normalerweise hat. Ja? Also gerade bei Rottweilern oder schweren anderen Tieren ist das natürlich auch wichtig. Ja? Da muss eine gewisse Mindestmenge an Proteinen hinzugefügt werden, damit er überhaupt so schwer bleibt. Bei anderen, die neigen eher zum Fett werden. Von dem her, das Auge des Herrn ernährt das Vieh, sagte mein alter Chef in der Landwirtschaft, und ich sage, das Auge des Hundehalters muss genau im Blick haben, wie die Rippen ihres und seines Hundes aussehen und wie man die fühlen kann. Und dann weiß man, wie es dem Hund geht.
Genau, aber nochmal zurück. Woran erkennt man die schlechte Proteinqualität am Tier? Woher weiß ich als Verbraucher, ist das eine gute oder eine schlechte Proteinqualität? Was ist es auf der Dose, was da drauf steht? Ist also eine Lunge eine gute Proteinqualität? Ist ein Magen eine gute Proteinqualität? Ist Hufe, Gehirn, Federn und so weiter, sind das gute Proteinqualitäten? Wie kann ich das denn am Produkt auf der Dose entscheiden?
Das ist eine super Frage. Es gibt da keine ganz klare Antwort. Also erstens mal, ja, es gibt auf der Ebene der einzelnen Innereien gibt es eine Verdaulichkeit der Proteine, die zum Beispiel bei Lunge ist reich an Bindegewebe, so ähnlich wie der Schlund. Das ist zwar sehr beliebt zum Kauen und so, ja, oder Lunge ist sehr persistent im Kochprozess, also du findest es nachher wieder als Stück, so wie Euter zum Beispiel auch, ist aber wesentlich schlechter verdaulich und hat nachher auch trotzdem eine Funktion in der Verdauung. Also ist jetzt nicht so, dass man es per se ablehnen muss, ja. Ein Magen ist ganz schlecht zu verdauen, ja, also reiner Magen jetzt, ja. Weil er einfach sehr, sehr viel Bindegewebe hat. Und natürlich ist es auch so, dass der Hund mit seinem tiefen pH-Wert und mit dem speziellen Enzym danach auch schon wesentlich mehr Bindegewebe verdauen kann wie wir Menschen, ja. Also der ist in der Lage, ganz andere Sachen aufzuschließen. Also deine Frage leider Gottes wieder nicht einfach zu beantworten. In einer Dose, in der nicht ganz klar prozentual aufgeschlüsselt jeder Anteil, jedes Innereien steht, ist es eigentlich für die Endkundin fast unmöglich zu erkennen, wie gut es ist, bevor man es verfüttert hat.
Ich gebe mir eben so einen kleinen Anhaltspunkt. Wenn ich Muskelfleisch habe, habe ich meistens so eine Bioverfügbarkeit von Protein, die liegt irgendwo bei 94. Ja, das ist ja deswegen auch, warum das Muskelfleisch gerne genommen wird. Habe ich jetzt aber, was die meisten gar nicht wissen, Lunge hat ein Bindegewebe, aber Lunge hat tatsächlich in der Kaskade die zweithöchste Bioverfügbarkeit. Das heißt, habe ich in einem Produkt Lunge drin, habe ich ein Produkt mit der guten Proteinqualität. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und dann geht die Kaskade runter. Ja, habe ich dann Herz, bin ich immer noch bei knappen 90% oder 89%. Und dann geht die Kaskade runter. Das heißt, da wird die Proteinqualität immer schlechter. Auch ein Magen hat immerhin noch eine Bioverfügbarkeit in der Größenordnung von irgendwas um 86% oder sowas oder 84%. Dann ist es auch wichtig zu sehen, welche Qualität habe ich denn im Fleisch selber? Was nehme ich denn? Ja, von welchem Tier nehme ich? Und da gibt es zum Beispiel auch eine Bioverfügbarkeit, eine biologische Wertigkeit. Rindfleisch hat nach wie vor immerhin noch ungefähr 80. Ja? Dann habe ich ein Hühnerfleisch, hat 79, Schweinefleisch 77, Lammfleisch 70 und Fisch, Lachs 79. Das heißt, es ist nur ein knapper Anteil an Bioverfügbarkeit, wo ich sagen sollte, okay, ein ganz bestimmtes Produkt ist schlechter in der Proteinqualität als das andere. Ja, das Einzige, was jetzt gerade war, ist halt Lammfleisch, ist tatsächlich am niedrigsten.
Ja, aber das ist immer so. Ehrlicherweise ist es so, dass die Lamm, außer du hast ein Lammkarree oder so, oder Lammfilet, ist auch sonst eher schlecht verdaulich und hat auch einen sehr hohen Bindegewebsanteil, weil eben die Tiere sehr wenig Fleisch beinhalten. Oder?
Ja, bleiben wir dabei, je mehr Bindegewebe, desto geringer die Proteinqualität. Ja, das heißt also, ich müsste mich damit auseinandersetzen, wenn ich ein ganz bestimmtes Fleisch haben möchte von einem Tier, muss ich darauf gucken, okay, was wird denn da am meisten eingesetzt?
Ja, es gibt kleine Einschränkungen, Kollagen, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, Kollagen, jetzt glaube ich ein Déjà-vu gerade. Kollagen ist wird ja auch speziell sogar gekauft, ja, für teuer Geld und ist da nun genau drin, um eben auch gewisse Proteine, die notwendig sind, wir haben es ja von Aminosäuren schon mal gehabt, die durchaus im Bindegewebe enthalten sind. Also ja. Es ist ja nicht so, dass das Bindegewebe per se schlecht ist, sondern es ist so, dass da Aminosäuren drin sind, die sehr wohl gebraucht werden. Ja.
Deswegen ist es ja auch gut, wenn ich tierische Nebenprodukte habe. Also der Anteil der tierischen Nebenprodukte sollte ungefähr 15% sein, 18%. Ja, in der Gesamtsumme vom Fleischtopfinhalt oder vom Fleischinhalt. So, und damit habe ich dann letztendlich auch Bindegewebe drin. Da habe ich dann die Fettsäuren drin, die ich haben muss. Ja, aber der Rest ist halt gucken, okay, Proteinqualität. Letzte Frage, damit wir auch das hier schön rund machen. Wie sieht es aus? Haben wir in 10 Jahren noch genug Fleisch und tierische Nebenprodukte für all unser Pet Food? Weil wir werden ja vom Haustierbesitzer eigentlich zum Haustiereltern. Es ist ja eigentlich etwas, wo sich da eine Verschiebung stattfindet. Mhm. Das sogar sehr heftig. Und auf diese Art und Weise wird ja unser, sage ich mal, unser Kind mit Fell, wird ja plötzlich so stark auch in die Familie eingebunden, dass darauf geguckt wird, wenn meine Kinder gutes Essen bekommen. Wobei ist das nicht immer so gegeben, weil wir haben sehr viel, Kinder, die mit Schnellprodukten ernährt werden, aber dem Hund wird viel Besseres gegönnt. Ja, da gibt es auch Studien zu tatsächlich, die das belegen. Dann ist wirklich die Frage, haben wir dann noch genug Fleisch und tierische Nebenprodukte für all das Petfood? Oder wird es letztendlich in 10 Jahren doch für den Menschen da sein? Weil, wir müssen ja darüber nachdenken, wir haben eine wesentlich stärker wachsende Bevölkerungsdichte, als wir eine Tierdichte haben.
Ja, also ich glaube, dass die Frage, abgesehen davon, dass ich jetzt auch kein Orakel von Delphi, aber...
Nicht? Schade. Klaus, dann müssen wir das jetzt sofort beenden hier, das geht so nicht.
Die Erwartungshaltung von dir alles gut, ich gebe mein Bestes. Also es ist nach allem, was ich an Prognosen kenne und auch gesunder Menschenverstand spielt natürlich auch eine Rolle, werden wir in 10, in 20, in 30 Jahren noch sehr, sehr viele Schlachtungen auf dem Kontinent haben. Auch wenn gerade die Schlachtzahlen grundsätzlich in Spanien und in Polen zwar steigen und bei uns sinken. Wir haben aber einen europäischen Binnenmarkt, der dazu führt, dass Fleisch eigentlich sehr gut gehandelt werden kann. Auch die Nebenstromprodukte werden sehr gut gehandelt und sind auch aktuell mit den jetzigen Transportbedingungen noch transportwürdig. Also transportwürdig ist ein Produkt, wenn die Transportkosten nicht den Wert der Produkte übersteigen. Also das könnte schon anders werden, wenn zum Beispiel ich habe gestern Abend eine lange Reportage über Elektro-LKWs gelesen und gesehen, wenn die dann deutlich teurer würden und die Transporte auch deutlich teurer, dann könnte meine Einschätzung nochmal eine andere werden. weil aus Spanien nachher dann eben die Nebenstromprodukte, wo der LKW 10.000 Euro wert ist oder so, noch bis zu uns zu karren, könnte dann einfach nicht mehr würdig sein. Also wert sein. Ich glaube, dass wir gut dran tun und das sagen nahezu alle übereinstimmend in der Pet-Industrie, dass wir die Basis der Proteine für unsere Hunde und Katzen deutlich verbreitern. Deutlich verbreitern bedeutet einfach auf mehr Füße stellen durch die Verwendung von Insektenproteinen, haben wir auch schon mehrfach gehabt, von Pflanzenproteinen und auch von anderen noch neu zu definierenden Proteinquellen. Und wenn wir dann aus einem Proteinmix uns bedienen, dann wird auch das Fleisch, was wir oder die Nebenprodukte, die wir in 10, in 20 Jahren noch haben, wird als Basis dienen, aber vielleicht nicht mehr und sicherlich nicht mehr und hoffentlich nicht mehr mit 70%, sondern vielleicht mit 20-30% oder sowas der Rezeptur.
Also ich denke auch, sagen wir mal 40% bin ich mit dabei. 40% Fleisch und der Rest kann durchaus Hybrid sein, das heißt eine Protein-Hybridquelle. Das Tier, der Hund, wird definitiv damit umgehen können. Das Interessante ist ja, im Laufe der Domestikation hat er ja 30 Kopien des Amylase 2b-Enzyms ausgebildet und er wäre auch weiterhin in der Lage, natürlich weiter dementsprechend auch noch mehr Kopien auszubilden. Ja. Es ist ja nicht, dass er das zang, bing, von heute auf einen Tag vom Wolf zum Hund von 2 auf 30 gekommen ist. Der passt sich ja permanent an. So, und von daher ist es so, dass hier es kein Problem darstellen wird. Auch nicht so, dass der Hund irgendwie dann schlecht ernährt ist, ganz im Gegenteil. Man sieht es ja auch jetzt, wie viel Prozent mittlerweile schon eine vegane Ernährung für ihr Tier durchführen. Und die Tiere sind pupelgesund. Ja. Blutbild, Kotbild, Leistungsfähigkeit mit allem drum und dran oder aber eine klare Reduzierung haben von Fleisch. Dadurch auch, muss man auch sagen, eine Reduzierung von Magensäure und weniger Gastritis-Problemen, weniger Magenschleimhautentzündungen und dergleichen. Also da ist schon sehr großes Potenzial drin. Halt aber ganz einfach fest, die Humanisierung der Haustiere wird immer mehr Muskelfleisch fordern, aber die Industrie sollte darauf achten, dass wir Muskelfleisch nicht mehr nur für, oder nicht nur, ist ja Quatsch die Aussage, dass es nicht so stark für Tiere eingesetzt wird im Premiummarkt. Wir hatten letztes Mal miteinander gesprochen, wie war das noch, über 70% ist ja nicht Premium, da ist nicht so viel Muskelfleisch drin und nur im Premium-Sektor wird so viel Muskelfleisch verwendet. Das war doch die Aussage, richtig?
Ja, teilweise, ja.
So, und aber dass wir einfach sagen, okay, das heißt, Nebenstromprodukte sind sehr, sehr gut einsetzbar. Muskelfleisch sollte geringer sein und dann noch auf Hybrid-Proteinquellen gehen. Und daraus wird ein gesunder Mix. Du hast ja selbst auch in deinen neuen Produkten setzt du auch Pilze ein.
Das stimmt, ja, absolut.
Finde ich auch, absolut gut, ja, als Hybrid. Und also von daher ist das alles machbar.
Alles machbar, so ist es und ich werde nächste Woche, gleich nach mir ist Edward Knight der Redner auf der Konferenz und das ist der Papst der veganen Hundeernährung aus UK. Ich werde gerne im Rahmen dieses Podcasts dann auch nächstes Mal erzählen, was er alles an Neuigkeiten in die Branche hineingegeben hat.
Frag ihn mal, ob er eventuell hier im Podcast mit vertreten sein will. Übersetzen ja simultan.
Ich finde es klasse und werde ihn auf jeden Fall fragen, ja, ganz klar.
Okay. Ansonsten herzlichen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr heute so spannend natürlich unserem spannenden Thema gefolgt seid. Ich hoffe, dass da viele dabei sind, die was mitnehmen können. Auf der anderen Seite aber auch gerne Fragen stellen. Nutzt das FAQ in den verschiedenen Podcast-Plattformen, dass ihr Fragen stellen könnt. Und nicht vergessen, Glocke läuten, eine 5-Sterne-Bewertung wäre ganz toll. Und auf jeden Fall liken, weiterleiten und wir leben von euren Fragen. Und nächstes Mal reden wir über Fisch.
Also, vielen Dank und auf Wiederhören.
Bis dahin, tschüss.
Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns zu buchen und von uns zu schwärmen. Bis zum nächsten Mal bei den Greenologen.